Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Jeder kennt wahrscheinlich diesen Adventsreim und manche Kinder fügen noch an und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Tja, dann steht das Christkind vor der Tür. So sagen wir, so denken wir im Advent und an Weihnachten. Was aber, wenn das Christkind tatsächlich vor der Tür steht? Ich meine, damit nicht den holden Knaben im lockigen Haar, der friedlich lächelnd in der Krippe liegt. Oder das goldlockig-perückige Nürnberger Christkind. Ich meine, was wäre, wenn Jesus wirklich wieder käme? Ich lese einmal vor, wie das Jesus beim Evangelisten Lukas beschreibt. Da heißt in Lukas 21, Abvers 25, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte im Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Nicht besonders weihnachtlich der Text und trotzdem irgendwie faszinierend. Manchmal wäre ich gern Regisseur und würde einen Film drehen, zum Beispiel über dieses Thema. Bei mir laufen da voll die Bilder im Kopf ab, wenn ich diese Verse höre. Ich habe jetzt extra keine genauere Illustration mitgebracht, damit der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Bei mir wäre das dann eine Mischung aus Armageddon, Deep Impact und vielleicht ein bisschen Krieg der Welten, also das von 2005 mit Tom Cruise. Ja, ich mag solche apokalyptischen Filme, die setzen den Allmachtsfantasien des Menschen immer wieder ein bisschen Grenzen. Wobei ja in der Regel doch der Held überlebt und ein paar andere. Aber das hier ist jetzt kein Film. Das sagt Jesus selber, wie es sein wird, wenn er wiederkommt. Es gibt ja Christen, die gegen Wissenschaft sind. Aber ich find's total interessant, dass es immer wieder wissenschaftliche Theorien gibt, die sich damit beschäftigen, was alles mit dieser Erde passieren kann und was ihr zustoßen kann. Asteroiden können die Erde treffen. Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, auch wenn unser lieber großer Freund, der Jupiter, die meisten durch seine große Schwerkraft anzieht und die Erde so zumindest vorläufig vor dem Untergang bewahrt. Manche haben Angst, dass der Mond auf die Erde stürzt. Das ist Quatsch, so viel kann ich sagen. Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass der Mond sich, ich schaue mal gerade nach, jährlich 3,8 Zentimeter von der Erde wegbewegt. Aber das heißt, irgendwann verlieren wir den und dann gibt's kein Ebbe und Flut mehr und so vieles andere wird nicht mehr funktionieren. Dann kann und wird wahrscheinlich irgendwann unsere Galaxie, die Milchstraße, mit der Nachbargalaxie, der Andromeda-Galaxie zusammenstoßen. Zwei Galaxien. Wumms. Computersimulationen zeigen, dass das in 4 bis 10 Milliarden Jahren der Fall sein wird. Wobei nach neuesten Berechnungen dabei so viel gar nicht passiert, weil in den Galaxien so unendlich viel Platz ist, dass nicht wie beim Autounfall dann großer Blechschaden gibt, sondern die meisten Planeten einfach aneinander vorbeisausen. Gut, es werden dann die Anziehungskräfte sich neu durchmischen und ob dann die Erde noch so funktioniert wie jetzt, wissen wir nicht. Aber keine Angst, das erleben wir sehr wahrscheinlich alles nicht mehr. Denn 1 bis 2 Milliarden Jahre werden wir vermutlich nicht alt werden. Aber falls das so ist, gibt es noch ein Szenario, was sehr wahrscheinlich ist. Wir werden verbrennen. Denn die Sonne, wenn sie so funktioniert wie alle anderen Sterne auch, wird irgendwann ausgebrannt sein und dann wird sie explodieren. Dann wird sie zu einem roten Riesen werden. Und dann sind wir gerade in der Außenzone und es wird so heiß werden, dass alles schmilzt und verbrennt. Oder, was auch sein kann, dass sie aber durch die Anziehungskraft, die die Sonne dann nicht mehr so hat, weiter weggeht, ungefähr da, wo der Mars jetzt ist. Aber dann werden wir alle erfrieren. Also ist auch nicht so gut. Wie dem auch sei, ich finde es einfach total spannend, dass Menschen, die die Erde, das Universum beobachten, sagen, jo, irgendwann wird das zu Ende gehen. So wie Lukas das damals schon aufgeschrieben hat. Ich finde solche Theorien und Weltuntergangsszenarien schon gut. Wenn man sie sich ab und zu vor Augen führt und klar macht, dass es irgendwann unsere gute alte Erde so in der Form, wie wir sie kennen, nicht mehr geben wird. All das, was jetzt so fest gegründet wirkt, alles, was so fest und unabänderlich scheint, wird einmal nicht mehr sein. Wie geht's dir damit? Mit so einer Vorstellung? Unheimlich? Furchterregend? Jesus sagt ja, dass den Menschen Angst und Bange sein wird. Das kann ich auch ganz gut verstehen. Ich liebe mein geordnetes Leben mit einer guten Portion Sicherheit, einer kleinen Portion Spontanität und Offenheit für Neues. Und irgendwann macht's bumm und alles ist weg. Und dann kommt Jesus wieder. Jesus stellt das aber irgendwie auch ganz positiv dar. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Sterne vom Himmel fallen siehst, das Meer gerät aus den Fugen. Steh auf und guck nach oben, deine Erlösung kommt. Es ist ein beliebter Adventstext. Steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das hört sich gut an, aber ich fürchte, die meisten kennen den Kontext nicht, den Zusammenhang. Die Endzeit, positiv? Die Apokalypse, ein Grund zur Freude? Ich weiß ja nicht. Gut, wenn Menschen, die Jesus leugnen oder sogar zu widerlegen versuchen, ihn dann auf einmal kommen sehen und sagen, Mist, den gibt's ja doch wirklich. Das kann ja ganz schön sein. Oder der Nachbar, den du seit Jahren versuchst, den Glauben an Jesus davon zu erzählen und ihn zu gewinnen möchtest, und er ihn dann endlich sieht und sagt, oh ja, das stimmt ja, was der die ganze Zeit erzählt hat. Wenn alle Jesus in seiner Macht und Herrlichkeit sehen könnten, das wäre schon irgendwie toll. Oder wenn Jesus allen Kriegstreibern und Terrorgruppen ein Ende machen würde und einfach kommt und sagt, jetzt hört endlich auf, jetzt ist Schluss. Das klingt schon irgendwie verlockend. Aber mal ehrlich, wenn Jesus jetzt in dem Moment wiederkommen würde, würden dir nicht ganz viele Gedanken im Kopf schießen wie, Mist, so kurz vor Weihnachten und ich habe doch so schöne Geschenke gekauft. Oder, aber Jesus, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass du wiederkommst. Weißt du, ich bin jetzt noch nicht in meiner Idealform. Ich wollte doch erst noch ein wenig an meinem Glauben arbeiten und an meinem Charakter. Oder, nee, Mann, nicht jetzt, ich habe noch so eine lange To-Do-Liste. Ganz ehrlich, wärst du bereit, Jesus zu empfangen, wenn er jetzt wiederkäme? Hast du schon mal mit Kindern Verstecken gespielt? Heißt ja dann 18, 19, 20, ich komme. Und vielleicht steht dann gerade die kleine Evelyn neben dem Gebüsch und sagt, Moment, ich bin noch nicht so weit, du darfst noch nicht kommen. Ich glaube, so geht es vielen Menschen, wenn Jesus wiederkommen würde. Moment, ich bin noch nicht so weit bereit. Im Englischen heißt es bei diesem Spiel, Versteckenspiel dann, ready or not, I'm coming. Also egal, ob du fertig bist oder nicht, ich komme jetzt. So macht das Jesus dann. Er wartet nicht, bis alle unsere Vorbereitungen abgeschlossen sind. Bis wir vielleicht unser Gemeindeentwicklungsprogramm endlich aufgesetzt und umgesetzt haben. Bis wir die ultimative Evangelisation durchgeführt haben. Bis du deine To-Do-Liste abgearbeitet hast. Jo, ich brauche noch das Geschenk und den Müll muss ich auch noch wegbringen. Nein, er kommt, wenn es an der Zeit ist. Und die Frage ist, bist du bereit? Die Bibel schließt ja mit den Worten, siehe, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Aber haben wir das wirklich auf dem Schirm? Meine, so Christen im Iran, in Nigeria oder in den Arbeitslagern in Nordkorea, ich glaube, die wünschen sich sehnlichst, dass Jesus endlich wiederkommt, dass ihr Leid ein Ende hat. Aber ganz ehrlich, in unseren Köpfen ist das doch eher fern. Also vielleicht schon eine Tatsache, aber nicht wirklich real, oder? Dazu sagt Jesus das Gleichnis vom Feigenbaum. Er sagt, seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr es seht, so wisst ihr selber, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ja, Jesus, aber wann? Wann ist das denn soweit? Das wäre doch nett, wenn du uns ein paar kleine Anhaltspunkte geben könntest. Seit deiner Himmelfahrt rechnen wir Menschen und rechnen im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder damit, wann du kommst. Zum Beispiel Johann Albrecht Bengel, der Namensgeber des Bengelhauses, wo wir in Tübingen gewohnt haben. Ein frommer Mann, ein exzellenter Bibelkenner. Ich weiß nicht, ob jemand außer ihm so gut die Bibel gekannt hat. Also er hat sie auch hin und her übersetzt. Und der hat sich am Schluss dann doch dazu hinreißen lassen und sagen, es stehen so viele Zahlen da drin. Jesus muss 1836 wiederkommen. Das kann gar nicht anders sein. Er ist Gott sei Dank 1830 gestorben, sodass er eben nicht mehr erlebt hat, dass er in dem Punkt geirrt hat. Aber ich glaube, er steht da symptomatisch für viele. Seit Jesus weggegangen ist, haben Christen immer wieder gesagt, jetzt kommt er, dann ist es soweit. Und auch die Zeichen. Jesus spricht ja hier von der Blüte. Wenn die Bäume das Blühen anfangen, wisst ihr, dass bald der Sommer kommt. Nach allen großen Katastrophen, die Christenverfolgungen der ersten Jahrhunderte, Pestepidemien, der 30-jährige Krieg, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, immer wieder sind Leute aufgestanden und gesagt, jetzt, das ist eindeutig ein Zeichen, schlimmer kann es nicht kommen, jetzt muss doch Jesus wiederkommen. Und wir wissen leider aus dem Laufe der Geschichte, es kann schlimmer kommen. Wir haben vorhin das Bild aus dem Ersten Weltkrieg gesehen. Der Apostel Paulus schreibt dazu im zweiten Petrusbrief, ihr müsst euch vor allem darüber im Klaren sein. In der letzten Zeit werden Menschen auftreten, die nur ihren eigenen selbstsüchtigen Wünschen folgen. Sie werden sich über euch lustig machen und sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen, wo bleibt er denn? Inzwischen sind Generationen unserer Väter gestorben, aber es ist alles noch so, wie es bei der Erschaffung der Welt war. Meine Lieben, ihr dürft dabei eines nicht übersehen. Beim Herrn gilt ein anderes Zeitmaß als bei uns Menschen. Ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein einziger Tag. Der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd, wie manche meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihren falschen Wegen umzukehren. Ich denke, das ist wichtig. Mach dich nicht verrückt mit allzu detaillierten Überlegungen. Und ich kenne auch in unserer Zeit, bei Corona war es wieder so eine Hochzeit, wo Leute gesagt haben, das ist ein eindeutiges Zeichen, jetzt kommt Jesus wieder, 2020, das ist völlig klar. Macht euch nicht verrückt mit solchen detaillierten Berechnungen. Aber rechne damit, dass Jesus kommt. Rechne nicht aus, wann, aber rechne damit. Oder, um es mit den Worten von hier Matthäus zu sagen, darum seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, wenn ihr es nicht erwartet. Aber jetzt ganz konkret, wie kann das denn aussehen, so ein wachsames Warten? Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und ganz alltäglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch kommt wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid allzeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Das ist Luther, ne? Dieses Fressen und Saufen. Aber entschuldigt bitte, das hat zur Advents- und Weihnachtszeit schon einen gewissen Bezug, oder? Mehr verrate ich jetzt da nicht. Aber ich finde es spannend, dass im selben Atemzug auch die täglichen Sorgen genannt werden. Und wer hat die nicht? Nicht nur vor Weihnachten, Mensch, habe ich kein Geschenk vergessen, passt die Deko, alles habe ich alles gebacken und so weiter, sondern auch die reellen Sorgen. Klappt die Finanzierung? Wie sieht's mit meiner Gesundheit aus? Mit Familie, Freunden? Es gibt immer etwas zum Sorgen. Beides, Positives und Negatives, hält uns im Hier und Jetzt gefangen und verhindert, dass wir den Blick auf Jesus richten. Und davor warnt uns Jesus. Er sagt, verliere dich nicht in der Diesseitigkeit. So schön oder notwendig das schon ist, wir leben ja hier. Und ja, Weihnachten feiern ist schön und dazu muss man halt ein bisschen was vorbereiten. Aber verlier dich nicht da drin. Hab immer im Hinterkopf, es gibt mehr. Die Tätigkeit der Weihnachtstrubel ist nicht Selbstzweck. Und das andere, wacht und betet, wie es Jesus seinen Jüngern auf dem Ölberg empfiehlt. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, in allem immer mal wieder innezuhalten, durchzuschnaufen, den Blick auf Jesus zu richten und sagen, jo Jesus, ich will dich vor allem, was mich hier auf der Erde beschäftigt, nicht aus den Augen verlieren. Und dann kannst du Weihnachtsgeschenke kaufen und Plätzchen backen, die Wohnung schmücken. Dann können wir zusammen weiter überlegen, wie wir als Gemeinde leben wollen, wie wir uns entwickeln wollen, was wir tun wollen. Wir können weiter andere Menschen zu Jesus einladen. Und ja, du darfst deine To-Do-Liste abarbeiten und vergiss den Müll nicht. Aber behalte Jesus im Auge. Ich glaube, das ist das Wichtigste an der Adventszeit. Wenn du willst, kannst du dir Folgendes mitnehmen. Das Erste, rechne damit, dass Jesus wiederkommt. Das könnte morgen geschehen, aber verlier dich dabei nicht in sinnlosen Spekulationen. Das Zweite, pass auf, dass du dich nicht durch ein bequemes Leben und auch nicht durch die Sorgen des Alltags vom Ziel ablenken lässt. Sonst wird dieser Tag dich überraschen. Und das Dritte, bleib wach und höre nicht auf zu beten, damit alles, was noch kommen wird, damit du alles, was noch kommen wird, durchstehen und zuversichtlich vor den Menschensohn treten kannst. Amen. Wir beten. Danke, Jesus, dass du die Erde nicht ein für alle Mal verlassen hast, dass es dir nicht gereicht hat, sondern dass du wiederkommen wirst. Danke, dass wir dir wichtig sind. Danke, dass wir wissen dürfen, dass alle Not, alles Elend hier ein Ende haben wird. Dass alle Gewalttäter und Machthaber nicht ewig bleiben. Und wir bitten dich, dass du uns auf dein Kommen vorbereitest. Darauf, dass wir feiern, dass du Mensch geworden bist an Weihnachten und auf dein zweites Kommen am Ende der Tage. Macht es uns im Kopf und im Herz immer wieder bewusst, Herr. Richte unseren Blick und unsere Gedanken auf dich, Herr. Zieh uns zu dir und schenk uns immer wieder helle Momente in der Adventszeit, wo du im Mittelpunkt stehst. Amen.